Moin, hier ist Sebastian und du hörst den Time Cruiser Podcast. Das ist das Vintage-Format hier im Spielwaren-Investor-Universum. Ich melde mich mal wieder und wir schauen zusammen zurück in die großartige Lego-Vergangenheit. Und heute habe ich mir ja eine Art Jubiläumsfolge rausgesucht. Wir schauen nämlich mal genau 30 Jahre zurück in das Lego-Jahr 1996. Und ich habe eine steile These für euch mitgebracht, denn ich finde ja, das war das letzte richtig gute, überragende Lego-Jahr der goldenen Zeit, wie ich es mal nennen möchte, mit vielen, vielen überragenden Sets, die es damals gab. 97 dann, ein Jahr später, da sah die Sache, wie ich finde, schon ein bisschen anders aus. Also wir schauen uns mal ganz genau den Lego-Katalog von 96 an, schauen uns die Top-Sets an und die Reihen, die es damals gab. Und wir beginnen, wie immer in diesem Format, mit einem schönen alten Werbespot. Also, Film ab.
Looking back in time, a scary skeleton was on the loose. So it was time to open up the lab. Time to build a time machine. Time to cruise back in time. Ah, the skeleton. What timing?
And your time is up, bonehead.
Now, time to go home, because when you're having fun, time flies!
Lego-mania!
Time cruisers and dark forest. New sets to explore from Lego System. Each set sold separately.
So Leute, das war unschwer zu hören. Ein amerikanischer Werbespot für die damals neue Time Cruisers Reihe. Und ja, das ist natürlich auch die namensgebende Reihe für diesen Podcast hier. Und die war 96 eben neu und auch eines der Modelle aus dieser Reihe. Das findet sich gleich auf dem Titelblatt des deutschen Hauptkataloges von damals. Übrigens gab es in dem Jahr tatsächlich ein paar verschiedene Katalog-Titelbilder. In anderen Ländern auch durchaus andere Motive. Ich weiß gar nicht, warum sich verschiedene Märkte für verschiedene Katalogtitelbilder entschieden haben. Da gab es damals also doch relativ große Unterschiede. Könnt ihr mal im Internet nachschauen. Das ist ganz cool zu sehen. 2, 3 verschiedene habe ich hier auch zu Hause aus unterschiedlichen Ländern. Im Deutschen also Time Cruisers ganz dick und fett vorne drauf mit Professor Cyber, einer dieser Figuren eben damals, der so hinten vorlugt und eben eine Art ja Explosionsszene ganz vorne drauf zu sehen und in der Mitte eben der Time Cruiser Navigator, habe ich gerade nachgeschaut, 6492. Das Set eben in der Mitte ganz zentral und da sieht man auch schon die Idee, die das Ganze so ein bisschen umzeichnet und das wollte Lego damals auch mit erreichen, dass Time Cruisers eben ja Elemente und Spielwelten aus allen verschiedenen Reihen miteinander verbindet. Also Ritter, Piraten, Aquazone, Stadt, Weltraum, damals die Explorians als neue Reihe mit dabei. Also da war viel zu erleben und zu entdecken, ob so wirklich gezündet und funktioniert hat. Das ist eine andere Frage. Die Grundidee finde ich ganz cool und damit beginnt eben auch die Reise ins Jahr 1996. Ich habe den Katalog mir mal rausgesucht aus meiner kleinen Sammlung. Duplo würde ich sagen, überspringen wir jetzt mal. Das ist ja traditionell immer der Anfang in den Katalogen und das war auch damals schon so. Und wir beginnen mal mit ein paar Sets, die sich dann finden auf den Seiten 22, 23. Da gab es nämlich eine ganz lustige Reihe, an die erinnern sich vor allen Dingen vielleicht die Mädels aus den 90er Jahren, nämlich Lego Belleville. Also ja, so ein bisschen die Vorgängerpuppen, sage ich jetzt mal, der Mini-Dolls, die wir aus der Friends-Reihe von heute noch kennen. Wobei, natürlich haben die sich auch wieder ein Stück weit verändert. Aber man ist eben damals schon abgewichen von der Idee, Minifiguren in diese Lego-Sets zu packen, die auf Mädchen abgezielt haben. Es gab dazu parallel auch noch die Paradieser-Reihe, kommen wir gleich zu. Die hatten ja die Minifiguren. Aber hier ganz eindeutig eben die Puppe im Vordergrund und auch die Szene. Naja, ich weiß nicht, wie gut das gealtert ist. Heute achten wir ja natürlich alle und das auch zu Recht, wie ich finde, mehr darauf, wie sind eigentlich die Rollenbilder in unserer Gesellschaft so verteilt. Aber das war damals Mitte der 90er Jahre vielleicht noch nicht ganz so weit. Also wir sehen hier zum Beispiel die Belleville Kinderklinik. Da ist der Arzt natürlich ein Mann, ist ja klar, der heißt John. Und hat da die Fäden in der Hand. Dafür gibt es nebenan die Lego Belleville Prima Ballerina, die natürlich Ballett macht, den Schaukelspaß. Oder die Belleville Traumvilla, wovon die Mädels halt so träumen. Ein Babyzimmer, den Ponyclub und so weiter. Der Hundetraum, das Eisvergnügen. Und das Ganze ist ja schon so ein bisschen an Barbie und Ken angelehnt, wenn man sich John, Kelly, Sarah und Chris, die Charaktere aus dem Lego Belleville Universum, mal so anschaut. Dr. John sagt da fröhlich in der Sprechblase, ich glaube, wir können den Gips morgen abnehmen, Kelly. Heißt das etwa, dass ich nach Hause kann? Tolle Neuigkeiten, Kelly kommt morgen nach Hause. Also das ist praktisch der begleitende Comic hier aus dem Katalog. Belleville Ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Belleville-Set in der Hand gehabt. Paradisa ist was anderes. Das finde ich total cool heute und die Sets finde ich heute echt richtig, richtig stark und versuche auch ein bisschen die zu bekommen. Aber Lego Belleville ist an mir vorbeigegangen, schon damals, wie man halt so drauf war. Ich war 96, 6 Jahre alt und natürlich waren die Sets für mich eher so Lego Belleville, was für Mädchen, nee, was will ich damit? Wobei bestimmt das ein oder andere coole Teil dabei war. Vor allem eins, das weiß ich auch noch und das fällt mir auch wieder ein, wenn ich in den Katalog schaue. Ich habe damals echt ein Faible gehabt als Kind für bedruckte Teile, schräge Steine mit Computern drauf, von mir immer Steuerpult genannt, also alles mit Knöpfen und Schaltern und so weiter und so fort. Und jedes Jahr, wenn es einen neuen Katalog gab, habe ich erstmal die Sets auch so abgescannt, wo sind hier die richtig geilen Steuerpulte mit dabei. Gut, das Ding ist jetzt nicht wirklich ein Steuerpult, aber ein interessanter bedruckter Stein, nämlich in der 5830, dem Belleville Eisvergnügen. Da war eine Registrierkasse mit so Tasten mit dabei und oben einem Display, soll es glaube ich sein, ist ziemlich klein hier abgedrückt, für den Preis. Also das Ding fand ich cool und habe damals tatsächlich überlegt, da komme ich irgendwie an das Lego Belleville Eisvergnügen ran, aber war nicht der Fall. Fehlt mir bis heute noch. Was ist denn das eigentlich? Doch, es ist eine Kasse. Ja, und die Dame vergibt irgendwelche grünen Eiskugeln. Okay, also das ist der Einstieg ins Jahr 96, mal abgesehen von Duplo, Lego Belleville. Und jetzt geht's weiter, auch mit weiteren Sets, die vor allem Mädchen ansprechen sollten in der Zeit. Und das war eben Paradisa. Die Reihe, glaube ich, 92 aufgesetzt worden mit voll starken Sets, muss ich sagen. Auch damals habe ich mich damals nicht so rangetraut, weil das war halt für Mädchen, wollte man nicht so als Junge. Aber heutzutage als Erwachsener, wenn ich da so drauf schaue, finde ich die Sets echt cool. Auch da natürlich übliche Rollenbilder sind zu sehen, die Reiterszenen auf der einen Seite und urlaubsparadiesische Strandstimmung auf der anderen Seite. Aber gut, es waren echt ein paar coole Sets mit dabei, zum Beispiel die kleine Eisdiele 6402, die Paradisa Beach Party 6410, also praktisch so eine kleine Strandszene mit so kleinen Kabinen, wo man eben seinen Strandgeraffel, Liegestuhl, Sonnenschirm und so weiter verstauen konnte. Kleinem Boot, Palme, kleinem Segelboot, also echt cool. Und vor allem, was natürlich für Paradisa steht, sind diese bunten Grundplatten mit Strandszenen, mit Meeresgrund, mit so einer kleinen Insel, auf die der Leuchtturm 6414 dann draufgepackt ist. Also das war, würde ich sagen, schon das Ende der Reihe. Ich glaube, 97 waren auch nochmal ein paar Paradisa-Sets mit im Programm, aber nicht mehr die ganz coolen. Also ich würde sagen, wir können da sicher noch mal eine eigene Folge zu machen, aber die besten und größten Paradisa-Sets, das war natürlich diese Reiterhofanlage. Auch der Leuchtturm ist auf jeden Fall stark und natürlich dieses Poolside-Set, wo diese Art Villa drauf ist mit Pool und einem kleinen schwarzen Auto, das gab es damals schon nicht mehr. Also Ende der Reihe hier eben noch 5 Sets vertreten. Das Paradiser Landhaus, der Paradiser Leuchtturm, die Ferieninsel, die Ausflugskutsche, die Paradiser Beachparty, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und eben Tonys Paradiser Eisshop, der war auch mit dabei. Das war ein Set, das häufig auf Kindergeburtstagen verschenkt wurde, so kleine 10, 15 Mark Abteilung und da habe ich auch immer wieder mal neidisch hingeschielt und habe es mir eigentlich heimlich gewünscht, aber habe mich irgendwie nicht getraut, mir damals die Paradiese Eisdielitte offiziell zu wünschen und habe sie dann auch nicht bekommen. Schade eigentlich, hätte ich im Nachhinein gerne gehabt. Auf der anderen Seite auch ein Set, was gut zu Paradisa passt und wir kommen so ein bisschen in den Bereich City, ist die überragende 6350 Pizza Paulus Lieferservice, also die kleine Lego-Pizzeria mit Lieferwagen, mit, Pizza-Backhaus, so einem kleinen roten Schornstein-Dächlein oben dem Pizzeria-Logo als Aufkleber und eben auch den Pizzeria-Bricks, muss man sagen, die damals, glaube ich, neu waren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Pizzeria war nicht neu, die gab es schon seit ein, zwei Jahren im Programm, aber 96 eben auch immer noch. Meine Frau hat dieses Set als Kind gehabt und mein Sohn, wenn wir dann mal bei der Schwiegerfamilie sind, spielt sehr, sehr gerne mit dieser Pizzeria. Und ich finde sie auch bis heute cool, irgendwie ein kleines ikonisches Set und auch mal wieder ein Beispiel dafür, mit wie wenig Teilen die Sets damals funktioniert haben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele die Pizzeria hat, aber viele sind's nicht. Das ist ja aus heutiger Sicht alles lächerlich, wie wenig Teile das sind. Aber irgendwie hat man trotzdem gecheckt, ist eine Pizzeria, hat ein Lieferfahrzeug, sind kleine Pizzen dabei. Also das ist auf jeden Fall noch ein super starkes City-Set, was es 96 im Programm gab. Ja, wir gehen jetzt nicht auf jedes einzelne Set ein, das wird ein bisschen langweilig werden. Aber mal so insgesamt gedacht, würde ich sagen, es ist eigentlich die letzte City-Welle, die nochmal gute neue Sets dabei hatte. Oder die generell überhaupt überhaupt nochmal gute Sets im City-Bereich hervorgebracht hat. Denn 97, ein Jahr später, da gab es einen wirklichen Stilwechsel bei Lego und Paradigmenwechsel. Man hat sich überlegt, die City-Sets, die sind alle zu kompliziert für die Kinder der heutigen Zeit. Wir machen das alles mal ganz einfach mit Formteilen, mit viel weniger Teilen, mit einem ganz anderen Look, einem ganz anderen Design, viel einfachere Aufmachung. Und 96 war das eben noch nicht zu spüren. Und ich kann mich tatsächlich auch noch als Kind dran grob erinnern, dass ich 97, 98, 99 teilweise enttäuscht von den Lego-Sets war. Also das mischt sich natürlich auch ein bisschen mit der heutigen Erwachsenensicht, wo man vielleicht detailliertere Sets einfach per se schöner findet. Und ich habe mir auch die anderen City-Sets mit 7, 8, 9 Jahren, die es danach dann gab, die viel einfacher und viel simpler waren, man kann vielleicht auch sagen hässlicher waren, als diese schönen detaillierteren Sets auch gewünscht. Ich habe sie auch bekommen. Ich habe auch damit gespielt. Aber ich habe dieser alten Zeit schon damals, warum auch immer, ein bisschen hinterher geweint, wenn ich mich recht erinnere. Und heute sehe ich das ganz genauso. Also hier, wie das alles eben noch so ist, das ist der Abschluss doch dieser goldenen Zeit mit einfach vielen detaillierten, coolen Sachen. Allein schon dieser Formel-1-Bergungskran, den es damals gab, mit einem Elektrik-9-Volt-Motor mit eingebaut. Die 6484 Formel-1-Bergungskran, den meine ich. Der war auch nicht neu, den gab es aber noch. Genauso wie der Dragster-Tuning-Shop mit diesen beiden kleinen Dragstern soll das sein. Also diesen blitzschnellen Auto mit den Chrom-Auspuffrohren dran, kleine Werkstattszene. Neu war damals übrigens die Formel 1 Startbox 6337. Auch ja ein Thema, was Lego ein paar Mal bespielt hat im Laufe der Jahre. Das ging schon in den 80ern los mit einer kleinen Rennszene. Anfang der 90er nochmal geupdatet und hier eben 96 auch nochmal. Formel 1 ist ja bis heute ein Thema, was bei Lego groß ist. 30 Jahre später wieder ganz groß, muss man sagen. So viele verschiedene Sets gab es damals nicht. Da war die Nummer noch anders. Da mussten sich die Kids eben mit 4, 5, 6 verschiedenen farbigen Rennern begnügen, mit die, aber ich weiß es noch, man konnte trotzdem spielen. Der rote ist Ferrari, der gelbe damals, glaube ich, Jordan mit Heinz-Harald Frenzen im Cockpit, der grüne, was weiß ich, irgendein anderer Rennstall, die schwarzen vielleicht Williams oder was weiß ich, wie die damals aussahen, die Formel 1 Autos, aber man konnte wunderbar damit spielen. Es war auch die große Zeit natürlich von Michael Schumacher, 96 im Benetton noch Weltmeister, 97 zu Ferrari gewechselt. Also das war eine große Formel 1 Zeit, ja auch für deutsche Fans. Also ich glaube, die Sets liefen damals unter dieser Prämisse bestimmt auch schon ganz gut, genauso wie heute eben auch die Formel 1 Sets erfolgreich sind. Und ja, das war damals für Lego schon ein großes Thema. Es gab einen großen Transporttruck 6335 mit drei verschiedenen Fahrzeugen und ebenso diesen Reparaturwerkzeugen, die es damals in vielen Sets gab, also kleine Bohrmaschine, Schraubenschlüssel, was weiß ich, was es da noch alles gab, diese kleinen grauen Sets, die immer in diesen Kreisen kamen, wo man die erstmal noch raustrennen musste. Manchmal sieht man die heute noch in den Schachteln rumfliegen, praktisch die Verpackung, die Reste davon. Es gab eine kleine Tankstelle, auch nicht neu in dem Jahr, aber noch im Programm 6562. Das war auch noch Oktan, das lief ja dann auch langsam aus. Also auch das praktisch ein Ende einer Ära, wenn es um Oktan geht. Und typisch auch noch für die Kataloge diese kleinen Comics. Also da ist so eine kleine Geschichte aufgezeichnet. Es ist später am Abend und der Fahrer des Lego Formel 1 Transporttrucks ist hungrig, aber der Truck steht auf einer abschüssigen Straße und die Bremsen sind defekt. Das Unheil naht. Da sitzt ja gar kein Fahrer drin. Lauft um euer Leben. Alarm! Ein führerloser Truck ist außer Rand und Band. Kommt's aus der Polizeistation und so geht dieser kleine Comic dann eben weiter. Und es ist einfach niedlich gemacht und ich guck's mir bis heute gerne an und die nächste Doppelseite, das sind die Seiten 28, 29 für alle, die da mitblättern möchten. Die ist natürlich einfach großartig. Da gibt's einfach, ja, nochmal eine neue Polizeistation, 96, im alten Stil, wenn man so will, die 6598 Polizeidirektion. Die war einfach noch so ein bisschen an die Polizeistation angelehnt, die es schon, glaub, 93 gab. Diese weiße, ikonische Polizeistation hier, bisschen farblich, bisschen grauer angehaucht und eben neu nochmal mit so einer kleinen abgetrennten Gefängniszelle. Also coole Polizeistation. Ein paar Kumpels hatten die damals. Ich habe die nie gehabt, aber wird sich auch ganz gut in meiner Sammlung machen. Finde ich doch ganz nice, das Teil. Muss ich mal nachschauen. Und auch die Küstenwache gab es noch. Es gab noch die Feuerwehr, die 94 neu war, 6571 mit diesem roten Turm. Die habe ich damals zu meinem 4. Geburtstag bekommen. Das weiß ich noch. Spielt mein Sohn heute auch noch gerne mit. Und was es auch noch gab, waren die Sets aus dieser Spaceport-Reihe. Also das große Space Shuttle, das an diesem roten, an dieser roten Abschussrampe, diesem Türmchen Cape Canaveral-mäßig dranhing. Ein überragendes Set mit 4 vielen coolen Spielfunktionen. Da konnte man ja das Space Shuttle so aufstellen, indem man da diese gelben Haken dran hängt und dann unten am Rädchen dreht, dann konnte man die ranziehen und aufstellen oder eben wirklich den Start durchspielen, diese Booster-Packs, die Treibstoff-Packs ablösen, wenn die Rakete in die Luft fliegt. Genauso wie das Huckepack-Shuttle mit dieser Art Kombination aus Jumbo-Jet und Space-Shuttle, das eben auf dem Rücken des Jumbo-Jets befestigt werden konnte. Heute haben wir das als ausgereiftes, detailliertes Set über 200 Euro in den Läden, aber damals gab es eigentlich auch schon die Kombi. Da muss sich jeder überlegen, was es schöner ist, das komplette detaillierte Set mit tausenden Teilen oder eben hier die einfachere Variante. Aber das habe ich auch damals gehabt als Kind, glaube 5. Geburtstag, wenn mich nicht alles täuscht, und habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Und natürlich ein Highlight für mich, habe ich ja glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, der große City Airport 6597. Das ist eigentlich der letzte wirklich detaillierte große Flughafen für diese Zeit mit dem gelben Hubschrauber-Doppelrotor, mit dem wirklich schönen Tower, schönem Airport-Gebäude, einem Ferienflieger, Palme, Tankfahrzeug und. Also das war ein richtig überragendes Set und wirklich die letzte gute Stadtwelle, weil danach wurde es doch eher gruselig. 97 waren ein paar dieser Sets auch noch erhältlich, vor allem die neue Polizeistation gab es ein Jahr später halt auch nochmal. Aber die ist dann, glaube ich, schon ausgelaufen und 98 gab es dann nur noch diese klobigen, großen, hässlichen Stadtsets. Und ja, das hatte einfach nicht mehr den Charme dieser Sets, die 96 ein letztes Mal neu und bereits im Handel gab. Wir kommen so ein bisschen zum Thema Eisenbahn. Auch das ist ja was, was viele Lego-Fans schon lange begleitet. Und wo die 9-Volt-Reihe, die damals up-to-date war, eben ein Höhepunkt ist für viele Lego-Fans. Ich sehe es zumindest auch häufig noch, wenn es um Mocs geht oder wenn es um Lego-Ausstellungen, Conventions und so weiter geht. Die 9-Volt-Reihe wird ja noch gerne gebaut. Auch die Schienen sind immer noch begehrt und durchaus teuer. Und auch die Eisenbahnsets aus der Zeit sind legendär. Das fing natürlich an mit dem Metroliner, mit der roten Güterzug-Diesellok, dann mit der gelben Güterlok, die es damals gab, dem Krokodil. Und hier gab es auch nochmal eine neue 9-Volt-Lok. Das war so praktisch der Nachfolger von dem Metroliner, nämlich ein City-Schnellzug für Passagiere, damals genannt Shuttle Express 2011. Also witzig, so hat man sich damals im Jahr 2011, also die moderne Zugfahrt, die moderne Eisenbahnszene vorgestellt. Das Jahr haben wir jetzt auch schon lange hinter uns gelassen. Aber damals war das eben der Shuttle Express mit Multivaggons für Passagier- und Cargo-Container, 9-Volt-Transformator, klar, war auch mit dabei, Geschwindigkeitsregler, Schienenoval, Container-Truck, gesicherter Laderampe, Fahrgästen und Personal. Ein Komplettset ab 7 Jahren. Jo, also das Ding ziemlich cool, auch mit den Möglichkeiten zum Spielen. Man konnte praktisch diese einzelnen Waggonteile, Passagierwaggonteile rein und raus nehmen, anders anordnen, eben auf diesen Waggon-Grundplatten hin und her tauschen. Und es gab eben auch das passende Fahrzeug dafür, wo man diese einzelnen, ich sag jetzt mal, Abteile, Containerabteile eben draufpacken konnte und dann hin und her fahren konnte. Also Spielfunktion für die Zeit mal wieder tipptopp, würde ich sagen. Da kommen heutige Sets auch nur schwer ran. Es war einfach irgendwie smart und clever gemacht und auch dieser Zug gefällt mir ganz gut, wobei das Design des Metroliners, dieses grauen Schnellzugs, den es ja gab, hat mir da doch deutlich besser gefallen als dieses Ding hier. Aber gut, das ist am Ende Geschmackssache. Es gab auch noch den Güterzug, neu, auch nochmal ein tolles Teil, nämlich der schwere Güterzug mit der Nummer 4565, so ein bisschen der Nachfolger dieser gelben Güterzug-Lok. Dazu gab es die Container-Verladestation. Das ist ein überragendes Set, damals nicht neu, das habe ich auch hier zu Hause. In diesem gelben großen Verladekran, wo man eben oben hin und her auf so einer Schiene die Vorrichtung hin und her schieben kann, die im Prinzip die großen Greifzange unten dran hat, die da die Container packt. Und die konnte man dann vom LKW auf diesen Güterzugwaggon draufpacken oder andersrum hin und her schieben, das irgendwie in die Schienen, in den Schienenkreis mit einbauen. Und das hat echt immer mega Bock gemacht, mit dem Ding zu spielen. Finde ich heute noch cool, vor allen Dingen in Verbindung mit dieser gelben Güterlok. Aber hier mit dem schweren Güterzug 4565 funktioniert das bestimmt auch sehr gut. Mit denen habe ich jetzt zu Hause nicht da, aber ich weiß auch noch, damals habe ich neidisch dahin geguckt, wer diesen Zug hatte, aber die Dinger waren ja auch schon damals schweineteuer, also an einen 9-Volt-Lego-Zug zu kommen, da musste man echt schon den Weihnachtsmann gut belabern und gut bestechen oder die Eltern eben zum Geburtstag oder die Großeltern breitschlagen, dass man so eine große Packung mal irgendwie bekommt, aber das war bei mir leider nicht der Fall. Aber natürlich auch nochmal hier toll zu sehen, und das ist ja wirklich auch in vielen Lego-Katalogen dieser Zeit, in diesen mega coolen Szenerien, die die Eisenbahnen eben zeigen, wo ganz viel passiert, wo Container verladen werden, wo Schienenarbeiter unterwegs sind, wo eben die Schaffner da sind und auch noch andere Lego-Sets im Hintergrund unterwegs sind, Brücken gebaut werden und einfach toll gemachte Szenerien. Und das war irgendwie auch ein großes Argument für diese Zugreihe, dass man einfach diese, fand ich zumindest, diese Szenerien als Vorbild so toll fand und das zu Hause im Kinderzimmer eben gerne nachspielen wollte. Kleiner Einschub auf der Seite Nummer 33 sind drei Lego-Boote, Lego-Schiffe, alle eine ähnliche Größe. Da gab es mit der 4002 das Powerboat, mit der 4022 Coast Guard mit Signalmast und verchromtem Suchscheinwerfern. Das war das größere Set hier von diesen dreien. Und ein Polizeischnellboot mit Einsatzteam und Spezialausrüstung mit der Nummer 4012. Diese Boote konnten alle auch wirklich schwimmen. Das war ja auch wichtig für die Badewanne. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die Kinder spielen immer noch gerne mit schwimmenden Booten in der Badewanne. Die können auch von Playmobil sein oder eben aber auch von Lego, wo ja nicht alle Boote wirklich schwimmen konnten. Manche haben ja nur diese, ich sag jetzt mal, Fliesen eben unten unterhalb des Rumpfes, dass man es über den Teppichboden oder übers Laminat schubsen kann, aber das schwimmt dann nicht in der Badewanne. Aber diese Teile aus dieser Zeit, drei neue Schiffe eben nochmal bekommen, die konnten alle auch wirklich in der Badewanne schwimmen. So, und jetzt kommen wir zurück zur Time Cruisers Reihe, die ja tatsächlich eine Geschichte ist, die, ich sag mal so, die Lego-Fans ein bisschen spaltet. Und so sehe ich es eigentlich auch. Also, ich fand die damals cool. Ich weiß aber auch noch, dass andere Kids die damals total doof fanden und damit überhaupt nichts anfangen konnten. Die Idee war, so würde ich das sehen, zumindest auch schon ein bisschen näher an die Sets ranzukommen, wie sie Kinder eben bauen, die einfach aus einer Kiste bauen, wo komplett gemischte Teile aus allen Reihen drin sind. So, also ein bisschen, was heute die Lego Dreams Reihe wieder aufgegriffen hat, war damals bei Time Cruisers eben schon zu sehen. Groß angekündigt hier mit dem Jubiläumsangebot und verschiedenen Charakteren, die in dieser Reihe eben vorkamen. Da waren einmal Professor Cyber, der rastlose und geniale Forscher, der durch Tims Wissensdurst angespornt immer neue Time Cruiser erfindet, die noch schneller und präziser die Zeitzonen ansteuern können. Dann eben Tim, der unerschrockene und mutige Zeitreisende, dem kein Abenteuer zu viel ist. Dann hatten sie noch dabei Robbie Robert, erste und bisher einzige Roboterentwicklung von Professor Cyber. Und noch dabei Ali der Affe, stets zu Späßen bereit und nervt alle seine Gegner. Okay, das waren also die vier Hauptcharaktere aus dieser Reihe. Und die waren eben auch ausgestattet mit Ausrüstungsgegenständen für diese Zeitreise. Im Fokus stand da dieses spiralförmige Schild. Schließe deine Augen und konzentriere dich auf die Zeit, in die du eintauchen möchtest. Deine Fantasie hält unbegrenzte Zeitabenteuer für dich bereit. Ja, und das Ausgangslager, der Ausgangspunkt für diese Zeitreisen war eben das Time Cruiser Labo. Das gab es auch als Set mit der Nummer 6494 mit Nullzeitkanone, Zeitintervallkapsel, Energierelativator, Zeitsegler, Tim, Professor Cyber und Laborgehilfen ab 9 Jahren damals zu haben. Set habe ich auch da. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Es ist irgendwie cool, aber es ist irgendwie auch ein absurdes Set, ein Sammelsurium an allen möglichen Teilen. Aber ich mag's irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich fand die Idee irgendwie cool. Und was ich vor allem noch im Kopf habe, und ich habe ja nicht umsonst auch den Namen Time Cruiser gewählt für diesen Podcast als Anlehnung, nicht nur an diese Reihe, sondern eben an die Zeitreise in vergangene Lego-Zeiten. Vielleicht künftig auch mal an zukünftige, wer weiß. Aber wir gucken ja so ein bisschen eher zurück. Und ich habe positive Assoziationen, Erinnerungen an diese Reihe. Das hat vor allem auch mit den Hörspielen, mit den Kassetten zu tun, die es damals gab. Und die sind auch bei YouTube zu finden. Wir hören mal kurz rein.
Tim, Robbie Robert, Äffchen Ali, seid ihr alle an Bord?
Ja, Professor Cyber.
Bin schon da. Wunderbar.
Dann leite ich jetzt den Start. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ja, und dann hebt's eben ab, das Time Cruiser Flybo, das Hauptreiseschiff dieser Truppe, die man da kurz gehört hat in diesen Hörspielen, die eben dann eine Reise durch die aktuellen Lego-Reihen war. Das ging dann los über den Hafen und eben Raumschiffport mit dem Space Shuttle und dann ging's weiter in die Aqua Zone und zu den Rittern teilweise auch und so weiter. Und ich fand das als Kind, habe ich das überhaupt nicht als Werbeveranstaltung wahrgenommen. Ich fand eher cool, dass man hier und da eben auch Sets in diesen Hörspielen hatte, die man selber vielleicht schon bekommen hatte oder mit denen man selber gerne gespielt hat. Und ich habe das zum Einschlafen gehört. Aber wie oft, ich weiß gar nicht. Also hier diese Folge Testflug TC-13, ich verlinke euch das in den Shownotes. Die habe ich, glaube ich, echt also hunderte Male zum Einschlafen gehört. Habe ich auch noch zu Hause rumfliegen, muss ich mal wieder mitbringen. Kassettenrekorder habe ich nämlich noch. Muss ich mal wieder anhören. Aber bei YouTube gibt es eben die Folgen auch. Es gibt insgesamt 3 Stück. Die waren verteilt über diese Sets. Nicht alle hatten so eine Kassette. Hier also steht das besondere Angebot zum Jubiläum. Danach gibt es das nicht mehr schnell zugreifen. Okay, mit spannenden Hörspielen zu den abenteuerlichen Zeitreisen von Tim und Professor Cyber. Tatsächlich gab es diese Sets nur 1996, 97 schon im Katalog, wenn ich es recht gesehen habe, waren die wieder verschwunden. Da gab es dann praktisch nochmal so eine Nachfolgereihe. Ich habe mir den mal aufgerufen, den Katalog, müssen wir gerade mal reinschauen, was genau damit dabei war. Ja, aber diese Charaktere waren nicht mehr vertreten. Also es hieß immer noch Time Cruisers, aber auf einmal waren Professor Cyber Tim und Effin Ali und Robbie Robot nicht mehr mit dabei, sondern hier waren so Geister und Gespenster. Es war alles so ein bisschen düsterer, dunkler. Hier gab es eben dann den Geisterbus und was gab es noch für ein Set? Den Time Cruisers Grusel Express und den Time Cruisers Fledermausflieger. Aber das erst 97, also man hat komplett nochmal das Konzept neu aufgesetzt. Vielleicht liefen die Sets nicht gut, ich weiß es nicht. Also möglicherweise war das Ganze ein Flop, man hat sich gedacht, ja gut, Time Cruisers wollen wir jetzt nicht komplett verwerfen, aber wir setzen es nochmal neu auf mit anderen Sets. Warum die jetzt genau erfolgversprechender sein sollten als die alten, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich das in guter Erinnerung. Ich glaube, die Kassetten waren bei den 3 großen Sets mit dabei, also dem Time Cruiser Labo, dem Time Cruiser Flybo und dem Time Cruiser Navigator, der auch den Titel des deutschen Katalogs ziert. Also da gab es, glaube ich, diese Kassetten mit dabei. Die Setnummern des Navigators 6492, 6493, das Time Cruiser Flybo, also praktisch dieses Boot mit Flügeln oben dem Piratenmast und so weiter, habt ihr vielleicht vor Augen. Und 6494 eben die Zentrale, das Time Cruiser Labo. Coole Reihe, bisschen in Vergessenheit geraten, bisschen schrottig sehen die Dinge aus, muss man schon sagen, ein bisschen ramschig, ein bisschen, ja, so ein Sammelsurium, ein bisschen kurios alles, aber gute Grundidee und hat gut, weckt gute Gefühle in mir, gute Erinnerungen an die Zeit. Genau, mein Bruder zum Beispiel hatte den Navigator und ich dann später eben das Time Cruiser Labo. Da fliegt irgendwo auch noch die Box hier rum von dem Ding. Stelle ich vielleicht mal auf Instagram, da findet ihr mich auch unter @dertimecruiser. Oh, und dann die nächste Doppelseite, das wird viele auch freuen und interessieren, denn das, wenn ich die Preise anschaue zumindest, ist heute noch eine sehr, sehr beliebte Geschichte, Lego Western. Da gab es neue Sets, 6 an der Zahl, nämlich natürlich einmal ganz groß, das Ford Lego Redo, 6769, die Setnummer, dieses Four eben, hat mein Bruder damals zu Weihnachten bekommen, habe ich auch gerne mitgespielt. Ich hatte hingegen die Main Street 6765, mein Bruder wiederum die alte Goldmine 6761 und dann gab es noch das Sheriff's Office 6755 und den Planwagen 6716 und so eine Art Mini-Battle-Pack, wenn man so will, Sheriff und Bandit 6712. Hier auch wieder ein kleiner Comic und eine ganze Seite gewidmet eben der Kutsche. Da wurde Geld mit transportiert, aber hier sind die Banditen schon am Start mit ihren Pistolen und Gewehren und die haben diese Kutsche schon überfallen. Das ist mit dabei gewesen bei dieser Main Street mit Bank, General Store, Goldtransport. Ach, Gold natürlich. Da sind zwar auch Geldscheine rumgeflogen, aber offensichtlich ging es um Gold. Habe ich schon wieder vergessen. Okay, ja, und Revolverhelden. Ja, das war schon vielleicht auch ein bisschen brutaler für die damalige Lego-Zeit. Man wollte ja eigentlich solche Spielszenen gar nicht so richtig haben und von Waffen und Gewalt nicht so viel Gebrauch machen, aber das war natürlich in der Westernwelt, ging's ohne Colt und ohne Revolver eben nicht und die waren bei den Sets auch mit dabei und hier sind sie eben auch mit zu sehen. Ja, überragend coole Reihe. Also ich meine, allein die Minifiguren, diese kleinen Generals, die es damals gab, auch die Banditen und sowas und die ganze Szenerie, cool gemacht auf jeden Fall. Auch hier wieder mal ein Beispiel, Sets mit vergleichsweise wenig Teilen, aber großem Effekt. Zum Beispiel auch die Goldmine ist ein mega schönes Set mit vielen Funktionen, so einer kleinen Lore mit einer Kanone drauf, die man so hin und her schieben konnte, mit vielen schönen Minifiguren, kleinen Fähnchen, eben den Generals und den Soldaten auf den Pferden und so. Also das finde ich schon alles sehr, sehr cool gemacht und die Western-Reihe verdient sich ja auch mal eine eigene Folge, wo wir dann genauer auf die Sets und auf die Preise und so weiter eingehen, denn die sind echt ganz schön saftig zum Teil, gerade wenn ihr die Dinger noch mit Box haben möchtet, dann müsst ihr tiefer in die Tasche greifen. Und auch das Piratenthema war 96 und da sind wir wieder bei dem Grundgedanken, einmal glaube ich noch richtig schön, denn wenn ich hier die Doppelseite ansehe, dann hat das nochmal dieses besondere Element, auch allein die Szene, die hier gemacht ist, dieses Diorama in der Katalogszene, Doppelseite 38, 39 im deutschen Katalog, wo praktisch die großen Piratenschiffe unterwegs sind, viele, viele kleine Piraten, überall in jeder Ecke passiert was, jedes Mal, wenn man draufschaut, entdeckt man was Neues und das war einfach noch ein richtig schöner Katalog. Natürlich das große Piratenboot im Fokus, 6289 Piratenbrick heißt das hier, mit den schwarz-weißen Segeln, Totenkopfflagge obendrauf, also ein letztes richtig schönes großes Piratenschiff. Dann war erstmal längere Zeit Pause, da gab es dann nicht so wirklich einen Nachfolger. Ich weiß gar nicht, ob das 97 noch im Start war, wir waren ja gerade schon auf der Time Cruisers Reihe, ich blätter mal weiter. Doch, die gab es, genau das Schiff gab es 97 dann auch noch. 98, wie sah es da mit Piraten aus? Also Western gab es 98 auch, die Züge noch. Adventurers kam ins Spiel 98, aber wenn ich das auf den ersten Blick sehe, Piraten komplett raus. Also es gab coole Western-Sets, es gab coole Indianer-Sets damals noch, es gab andere coole Sachen, auch noch viel Licht und Schatten, da wurde das dann eben immer deutlicher, dass Lego irgendwie so ein bisschen den Pfad verliert und auch das Vertrauen in den einzelnen Stein verliert. Man hatte das Gefühl, man muss vieles ändern, um die Kinder der Zeit noch anzusprechen. Das hat ja Lego im Prinzip fast in die Insolvenz geführt am Ende des Tages und man musste das erstmal wieder entdecken und da sieht man eben schon erste Anzeichen. Aber 96, blöd gesagt, war die Welt irgendwie noch ein Stück weit in Ordnung und das zeigt sich eben auch auf dieser Doppelseite hier. Da waren auch die Insulaner noch unterwegs mit diesen echt super coolen Sets. Tropenlagune steht ja bei mir noch ganz oben auf der Liste, habe ich immer noch nicht. Tropenhöhle auch nicht mit der 6264. Die Lagune hat die 6278, diesem Zwillingskanu. Also die Sets gab es damals noch. Es gab die Flotte des Gouverneurs mit der Gouverneurs Galeone 6280. Das sind diese blau-weiß gestreiften Segel mit diesem königlichen Logo noch vorne drauf gedruckt, dann eine kleine Gefängnisinsel und einen Speicherturm und auf der anderen Seite eben dieses Piratenboot mit den schwarz-weißen Segeln, der Totenkopfhöhle, das ist ja auch ein cooles Set, wo der Totenkopf gebaut ist, den man so aufklappen kann und dann kann das kleine Bötchen, diese Rudernussschale da reinrudern auf der blauen Grundplatte, auch cool gemacht einfach, das spricht mich extrem an, auch die Schatzinsel. Es gibt dann nochmal diesen Totenkopf-Trick, den man seitwärts kippen kann bei der Totenkopf-Vulkaninsel beziehungsweise Totenkopf-Vulkan mit Lavasteinschleuder heißt das, den Piratskelett und Rettungsfloß und ein kleines Set, nämlich der Skeletthöhle mit Rumpfass und Pirat. Ja, geil, ein Rumpfass, das wusste ich auch nicht, dass Lego das im Angebot hat, aber das Set hatte ich. Das war das einzige aus der Reihe. Da bin ich ziemlich blank. Aber die Dinger sind auch immer noch sehr teuer, also das sich zuzulegen, klar, ohne Box geht's vielleicht, aber wenn man wirklich so idiotisch ist wie ich und viele alte Sets gerne mit Box hat, da muss man da sehr tief in die Tasche greifen. Ja, nächste Seite, Lego Ritter waren auch noch am Start. Auch das hat sich dann im Nachhinein ja total geändert. Da kamen dann die Fright Knights auf den Markt, aber das hier waren eben noch die königlichen Ritter, auch keine neuen Rittersets in dem Jahr, die waren alle schon 95 neu erschienen. Da gab es diese schöne Prunkkutsche mit zwei Pferden eben und König, der da drin saß mit mehreren Wachen. Es gab dieses große Burg mit der 6090, Burg Königsstolz mit Turmhaus, Verlies und Geheimgang. Ja, die letzte schöne Burg auch mit diesen 3D-Grundplatten, diesen grünen, die ja vorher auch schon gerne zum Einsatz gekommen waren. Es gab den Wachturm mit der 6078 und das nächst kleinere Set war das Burgverlies mit Wächter und Skelett. Das habe ich auch damals mal zum Geburtstag bekommen und eben kleiner, süßer König Richard war noch dabei, die 6008, einfach der König auf einem Pferd und dann gab es noch das Battle Pack mit der 6105 verschiedene Ritter und auch wieder so einem kleinen Comic hier auf der Seite, wo eben eine kleine Szene mit diesem schlafenden Skelett hier gezeigt wird. Das ist einfach goldig gemacht. Und ja, also ich finde, das war jetzt schon gerade die 6090. Viele finden die, glaube ich, noch richtig cool, die Burg. Ich fand die zuvor erschienenen Burgen doch noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Das hier spricht mich nicht mehr ganz so doll an. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, warum. Ist ja manchmal einfach so. Man hat so ein Gefühl zu so einem Set. Da gibt es jetzt nichts, wo ich sehe, dass ich irgendwie total doof finde. Aber es liegt einfach so am Grunddesign. Da haben mich die anderen Sets vorher irgendwie mehr angesprochen, die Burgen, die es gab. Aber ja, das ist am Ende Geschmackssache. Und ich hoffe, ich langweile euch nicht, wenn wir jetzt hier einfach so durchgehen. Aber jetzt kommt noch eine Nummer, die ich echt richtig cool finde. Wir haben ja auch schon mal eine eigene Folge dazu gemacht, nämlich zu den Aquanauts bzw. der Aqua Zone. Denn die Aqua Zone bestand ja aus den Aquanauts und den Aqua Sharks, also praktisch den Guten und den Bösen, den Kristallsammlern und Forschenden und den Kristalljägern, die den Forschern eben diese Kristalle abspinstig machen wollten. Einmal die gelb-blaue Fraktion und die orange-schwarz-blaue auf der anderen Seite. Und hier eben auch noch ein kleiner Comic, der im Palais Neptun spielt, der Hauptzentrale der Aquanauts. Kristall gefunden, macht die Amphibienwalze klar und so weiter und so fort heißt das da. Das spielt übrigens auch in diesen Time Cruiser Hörspielen eine Rolle. Da kann man abtauchen in die Aqua Zone und da unten spielt dann ein Teil dieser Folgen eben unter Wasser. Genial, auch weiterhin irgendwie noch diese Magnetgeschichten mit den Containern, die es ja schon bei der M-Tron-Reihe im Weltraumbereich eben gab und dann hier auch fortgesetzt wurde bei den Aquanauts und bei den Aquasharks. Ja, also wenn ihr dazu nochmal mehr wissen wollt, dann kann ich euch auch nochmal die Folge zu den Aquanauts hier in den Shownotes verlinken. Wir gehen weiter in den Weltraum, in den Bereich Raumfahrt. Da gab es auch noch einmal eine richtig coole Weltraumreihe, so im alten Stil. Erinnert manche an die Futuron-Reihe, zumindest wenn es um die Farben geht, nämlich blaue Kanzeln und weiße Raumschiffe, weiße Teile mit schwarzen Akzenten. Da gibt's einmal das ganz große Flaggschiff, nämlich den Explorians Atmocruiser. Explorians, das ist auch der Name dieser Reihe. Das ist auch so ein bisschen angelehnt an Forscher, die im Weltraum unterwegs sind und alte Artefakte aus vergangenen Zeiten finden. Da konnte man ja auch diese kleinen Fliesen eben nehmen und unter rote und grüne Plates tun, transparente Teile, diese kleinen Scheiben packen und dann konnte man da ein bisschen noch besser erkennen, was auf diesen Scheiben, auf diesen Fliesen als Fossilien abgedruckt war. Da stand dann auch nochmal hier beschrieben, super Neuheit, der tolle Rot-Blau-Filter, einfach die beiden Filter nebeneinander auf einen Metallsticker legen und so die Geheimschrift entschlüsseln. Ja, das hat sogar ganz gut funktioniert. Witziges Teil, wo ich auch immer dran denke, wenn es um die Explorians geht, ist dieses Hologramm-Teil, also praktisch dieses große Panel aufgeklebt, ein Aufkleber mit einem schimmernden Helm, das war so ein Explorians-Helm, da konnte man eben so ein bisschen wackeln und hatte dann so eine Art Hologrammschild. Das war zum Beispiel dabei bei diesem großen Planetarium oder Laboratorium mit den großen Kanzeln 6958 Explorians Planetenlaboratorium. Da konnte man eben so rein und rausfahren im Prinzip mit so einem Mechanismus. Oben konnte man schieben und dann gingen diese Kanzeln eben auf. Das Ganze erinnert irgendwie an den einen Bahnhof der Futuron Monorail. Deswegen kann ich die Connection zu Futuron durchaus verstehen. Das Teil fand ich auch wirklich richtig cool. Das große Flaggschiff, den Atmocruiser 6982, habe ich auch da mit Box. Habe ich mal halb gebaut, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Also das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht. Findet ihr das schön? Kommentiert doch mal. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat es bei mir nicht Klick gemacht. Also ich möchte es irgendwie schön finden, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schön. Ich finde es irgendwie zu verästelt. Es hat keinen richtigen Körper. Man hat in der Mitte nur so ein dünnen Steg, der dieses Raumschiff irgendwie verbindet. Aber naja, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich muss es irgendwann mal fertig bauen. Dann kann ich euch mehr sagen, wie es ist. Ja, habe ich auf jeden Fall hier zu Hause stehen. Und damals auch so ein übliches Set aus der Geburtstagsreihe war die 6854 Explorians Bodenkontaktor. Das war so ein kleines Fahrzeug mit diesen großen rollenartigen Rädern, eben den roten und blau transparenten Teilen für diese Fossilienkacheln, die man damit untersuchen konnte. Auch einen Magneten noch mit dran. Und das konnte man dann zum Beispiel andocken an das Explorians Mobil Lab. Das hatte praktisch diesen drehbaren Kopf mit blauen Kanzeln obendrauf, unten auch nochmal so abklappbaren Paneelen aus weißen Steinen gebaut, mit zwei Explorian-Astronauten, eben Astrophysiker sind das hier, wir wollen ja schon hier korrekt bleiben, waren da mit dabei. Und ja, eigentlich eine coole Reihe, muss ich sagen. Und die ging eben einher mit den Sets aus der Spyrius-Reihe. Das war schon 94 erschienen, aber damals immer noch auf dem Markt. Also man hat den Spyrius-Robotern, die ja so ein bisschen einen bösen Anstrich hatten, nochmal gute, forschende Astronauten auf die andere Seite gesetzt. Und die beiden haben sich dann auch irgendwie bekämpft. Da gab es auch den anderen einen Werbespot noch zu. Und ja, da war es wirklich nostalgisch. Das letzte Jahr der Monorail. Also wer noch eine echte Monorail haben wollte, musste die sich 96 holen, weil 97 waren sie vom Markt. Es gab noch die 691 Experimental Astro Express. Das war praktisch aus der Unitron-Reihe. Das einzige Set, was in Deutschland erhältlich war. Eigentlich waren das nämlich das Doppelpack Unitron und Spyrius. Aber Unitron, wie gesagt, da gab es noch ein paar mehr Sets, haben wir auch schon erwähnt hier im Podcast. Die gab es aber nur in Nordamerika, nicht im europäischen Markt. Bis auf diese Monorail mit den Unitron-Minifiguren auch. Und eben passend dazu gab es die Spyrius-Sets mit den großen Robotern, den beiden, mit der 6949, diesem Titan-Monster-Robot und dem Spyrius Multifunktionsroboter etwas kleiner, und auch natürlich gab es den Berg der Mutanten mit dieser Raised Baseplate, 3D Baseplate, eben in diesem Weltraumlook, schwarz gehalten mit grauen Kratern, und dann gab es noch das Spyrius Mega Spy UFO 6939, wo mit so einem Ziehmechanismus ein kleines Fahrzeug rauslassen konnte und wieder reinsetzen, also echt auch eine coole Reihe. Ja, auch da muss ich sagen, das letzte große Weltraumjahr, die Reihen danach hatten auch noch Fans, da gab es ja dann diese UFOs und die Insekten oder was es alles gab, aber an den Charme und das Niveau, sage ich jetzt mal, fand ich, kam Lego dann erstmal nicht mehr wieder ran. Ja, wir beginnen so ein bisschen noch zu gucken auf das, was hinten auf den letzten Seiten drauf war, und da kommen wir zum Model Team. Auch die Reihe hat ja praktisch die erste Hälfte des 90er Jahrzehnts durchaus geprägt. Hier gab es noch Black Cat Muscle Truck. Oh, das Ding ist, glaube ich, ziemlich teuer, wenn mich nicht alles täuscht, wegen der ganzen Chromteile, die da mit dabei sind. Also da sind wir mit Box, glaube ich, schon im Bereich, keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, korrigiert mich bitte. 300-500 Euro, glaube ich, muss man für das Ding hinlegen. Also das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Legende aus dem Model Team Bereich. Aber es gab noch mehr, nämlich den US, was, wie heißt das Ding? US Hauber Truck mit Pritschenauflieger und Düsenjet Redbird. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, was ein Hauber Truck ist, oder ich stehe gerade auf dem Schlauch und das spricht sich total anders aus. Und natürlich gab es noch die 5541, den Hot Rod Speedster mit 8-Zylinder-Motorblock und verchromten Sidepipes und Breitreifen. Das Ding ist ja auch ein Klassiker, muss man sagen. Kam ja später auch als kleineres Set, glaube ich, als GWP nochmal auf dem Markt vor ein paar Jahren in Anlehnung an diesen Hot Rod. Ja, Technik ist nicht so mein Bereich, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Bei Technik kenne ich mich irgendwie gar nicht gut aus, kaum aus. Was mir aber gleich auf den ersten Blick auffällt, ist, dass das die Phase und die Zeit war, als Technik praktisch noch diese großen Figuren mit dabei hatte, die man eben in die Fahrzeuge oder Hubschrauber etc. mit reinsetzen konnte. Ich habe so ein paar von den Dingern zu Hause und habe bei Bricklink mal geguckt und festgestellt, einige von denen sind gar nicht so günstig zu haben. Also diese großen Technikfiguren ist jetzt nichts, was für 50 Cent in der Grabbelkiste liegt, sondern ein paar Euro müssten die eigentlich schon bringen, je nachdem, wie die so aussehen. Da gab es auch verschiedene Generationen. Hier zum Beispiel ein Lego-Technik-Rennboot gab es neu, ein Lego-Technik-Powergespann mit Amphibienfahrzeug und Rettungshelikopter gab es neu. Es gab noch einen Flughafen-Löschgigant, Offroad-Fahrzeug, Polizeifahrzeug und so weiter. Es gab tatsächlich auch ein kleines Battlepack mit drei dieser Technikfiguren. Guckt mal nach unter der Setnummer 8714. Einer in Rot, einer in Blau, einer in Schwarz. Dieses Battlepack hatte ich. Das weiß ich noch. Und ich habe die Figuren tatsächlich auch in alle Techniksets gesetzt, die ich zur Zeit hatte. Für mich hat das voll Sinn gemacht. Hat auch den Spaß am Technikspielen für mich brutal erhöht, dass es auf einmal diese Figuren gab. Weil wie gesagt, so allein so mit Mechanismen und Maschinen bauen und so, das war immer nicht so mein Ding. Ich habe immer lieber was Szenerien gebaut mit Minifiguren oder eben beim Technikbereich halt mit diesen Männchen konnte ich besser mitspielen, hat irgendwie meine Fantasie befeuert, auch mit Lego-Technik ein bisschen mehr zu spielen. Ein paar Sets hatte ich doch aus der Zeit eher so diese kleinen, da klingelt es ein bisschen hier bei mir, aber im Großen und Ganzen war ich bei Technik eher nicht so stark vertreten. Ein legendäres Teil gab es auch noch, 96, wenn auch nicht neu, das gab es schon ein, zwei Jahre auf dem Markt, nämlich die 8880, das Lego-Technik Supercar, die Mutter aller Lego-Technik Supercars, wenn man so will. Das Ding ist ja bis heute tatsächlich auch legendär. Viele, viele Fans hat dieses Teil, ist einfach auch super cool konstruiert. Ich habe es leider nicht, aber ich habe schon mal das ein oder andere Video gesehen mit coolen Funktionen. Man konnte ja so richtig lenken, am Kofferraum was machen und so weiter und so fort. Also diese 8880 war damals noch zu haben und auch sicher ein Highlight-Set aus diesem Katalog. Es gab noch einen Dreiachs-Kranwagen, es gab das Lego-Technik-Turboprop-Flugzeug. Das war wieder mal was für mich mit so einem bedruckten oder bestickerten Teilen, die mich interessiert haben, mit so eben meinen beliebten und berühmten Steuerpulten. Die gab es nämlich auch in Lego-Technik-Sets manchmal zu haben und das war der Grund für mich, das ein oder andere sich mal zu wünschen, um an die Teile zu kommen, denn das war damals ja gar nicht so einfach. Bricklink und Co. gab es noch nicht. Wir sind auf der letzten Doppelseite und finden noch was Lustiges, was damals echt ja auch irgendwie eine coole technische Geschichte war, nämlich dieses Lego-Technik Super Control Center, dieses schwarze Panel, zwei rote, sechs graue Tasten und dieser gelbe Cursor, wo man eben so einen Motor steuern konnte und dann konnte man nicht nur den Hubschrauber bewegen, sondern auch so einen Tyrannosaurus Rex draus bauen. Das war ja praktisch der Nachfolger von diesem Zeichenset, was es schon mal gab mit dem ähnlichen Control-Panel. Hier also mit Hubschrauber oder Dino. Auch eine richtig coole Sache für technikinteressierte Kinder. Und ein großes Space Shuttle hinten raus gab es auch noch. Das war tatsächlich auch neu. Man konnte auch noch ein U-Boot draus bauen. Und da gab es halt viele Steuerelemente schon damals. Es gab diesen Mikromotor, es gab den Polwechsler, es gab den Lego-Technik-Motor 9 Volt, die Steuereinheit und so weiter und so fort. Da hat man sich echt Gedanken gemacht, dass man mit diesen Technik-Sets auch wirklich von der Funktion her was Cooles machen konnte. Und auch dieses Lego Space Shuttle hatte einiges zu bieten. Da konnte man so einen Satelliten rausholen mit so einem Greif. Es gab Klappen und so weiter. Schaut euch das Ding doch nochmal an unter der 8480, das Lego-Technik Space Shuttle. Jo, das war der Lego-Katalog von 96. Hinten drauf der übliche Hinweis, dass man sich doch melden kann bei Regina in 24594 Hohenweststedt, wo Lego Deutschland ja damals groß vertreten war. Und da war noch eine Legoland-Werbung hinten drauf mit einer riesengebauten Tower Bridge und noch Werbung für weitere Lego-Hörspiele übrigens. Hier drei Kassetten abgebildet. Der Sohn des Königs heißt die eine. Die zweite finde ich sensationell. Die Botschaft von Lars. Na, wenn das mal kein Omen ist im Jahr 96. Liebe Grüße an dich, Lars. Kassette hast du hoffentlich bei dir im Laden. Ansonsten, ich glaube, ich habe sie zu Hause. Kann sie dir mal mitbringen, falls ich euch im August oder September mal einen kleinen Besuch abstatte. Und Piratensegel am Horizont gab es auch damals noch zu kaufen. Und eine Videokassette, nämlich die Lego Sportschau. Ein fantastisches Erlebnis bieten viele tausende Lego-Steine, die sich auf dieser Videokassette der Lego Sportschau im Trickfilm bewegen. Habt ihr das mal gesehen? Also diese Sportschau-Kassette, die ist mir noch nie in die Hände gekommen. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn da drauf zu sehen? Also irgendwie anscheinend so Trickfilm. Stop-Motion, keine Ahnung, also habe ich auch ein interessantes Teil, muss ich irgendwann mal anschauen. Und wichtig natürlich auch bei vielen Katalogen vertreten, der Stempel des Spielwarenladens, aus dem das Ding kam. Eine Folge über Spielwarenläden der alten Zeit. Wir wissen natürlich, welcher der großartigste Lego-Laden der heutigen Zeit ist, das ist klar. Aber jeder kennt so seinen Lego-Laden der alten Zeit, wo man immer mal hingegangen ist, um sich neue Sets zu holen, Kataloge zu holen oder sogar angerufen hat, um zu fragen, hey, ist denn endlich das und das jetzt schon raus? Weil ihr kennt ja all diese gelben Ecken noch. Neuheiten lieferbar ab März, ab Mai, ab was weiß ich, September. Und dann hat man eben drauf gewartet, bis es soweit war. Und da musste man teilweise ein halbes Jahr warten, bis die Sets endlich verfügbar waren. Und dieses Heft, was ich hier habe, das, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, also weil ich komme nicht aus der Region, aber ich sage euch trotzdem mal, wo es herkommt, nämlich Spiel und Freizeit, ein fehdes Geschäft, Zindhäffner, Postfach 1167, Solitudestraße in 71, ich glaube, ich kann den Stempel nicht mehr so gut lesen, 611 Ludwigsburg, das müsste Baden-Württemberg sein. Kennt jemand noch Fedes Zindhäffner aus Ludwigsburg? Warte mal, ich schaue mal gerade nach, ob es das noch gibt. Fedes Zindhäffner, also Fedes gibt es ja noch. Jetzt gucke gucken, ob es den Laden noch gibt. Spielwaren Zinthäfner. Ja, den gibt's noch. In der Solitudstraße Ludwigsburg. Ich glaube, die Postleitzahl hat sich geändert, aber sei es drum, auf jeden Fall, das Teil gibt's noch. Ist ja witzig. Ja, cool. Aber wenn ich mal die Bilder angucke, auch so ein richtig alt, cooler Spielwarenladen, wie der früher eben so war. Nicht so ein Riesending, nicht so eine Riesenhalle, sondern irgendwie eher so enge Gänge, verschiedene Abteilungen. Hier gibt's alles Mögliche, Schreibwaren, Stofftiere, ja, und eben auch Lego, und das schon seit langer Zeit. 96 kam dieser Katalog aus diesem Geschäft. Wie er zu mir gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich ihn noch erst schon ein bisschen ausgelesen, aber noch gut zu erkennen alles. Und immer schön, so ein Katalog. Ja, das waren die Sets aus dem Jahr 96 für mich. Der Abschluss der goldenen Lego-Ära mit vielen überragenden Lego-Reihen, Piraten, Rittern, Eisenbahn, Stadt, Aquanauts, Aquasharks und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zurückzuschauen. Wir melden uns hoffentlich bald wieder mit einer weiteren Episode aus der Lego-Vergangenheit. Also, macht's erstmal gut. Viel Spaß beim Schwelgen in Erinnerungen im Lego-Jahr 1996 und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.